So wie das letzte Grün in Farben tiegeln, sind diese Blätter trocken, stumpf und rau. Hinter den Blütendolden, die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren. Und wie in alten blauen Briefpapieren ist Gelb in ihnen, Violett und Grau. Verwaschenes wie an einer Kinderschürze, nicht mehr Getragenes, dem nichts mehr geschieht. Wie fühlt man ein kleines Lebenskürze? Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen in einer von den Dolden und man sieht ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen.
Wenn man dieses Gedicht Blaue Hortensie hört, möchte man gleich im eigenen Garten oder auf der Fensterbank nachsehen, wo bei den eigenen Pflanzen ein altes Blatt am Verwelken ist oder sich ein neuer Trieb bildet, und nachspüren, was das mit einem macht, dieses Wachsen, das auch immer ein Verändern und irgendwo auch ein Zu-Ende-Gehen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe der Blauen Welle. Mein Name ist Tanja Finke und ich sitze mit dem Dichter Rainer Maria Rilke im Garten. Hinter uns blühende und verblühte Büsche, Vergangenes und Neues. Sein Gedicht Blaue Hortensie steht in dem Gedichtband Neue Gedichte. 1907 erschien dieser im Inselverlag. Herr Rilke, wie kam es zu diesem Namen? Was ist das Neue an diesen Gedichten? Und warum wurde die Blaue Hortensie ein Teil davon?
Es ist eine neue Art, an die Gedichte, an das Dichten überhaupt heranzugehen. Gespeist aus meiner Erfahrung des Unstofflichen, absichtslos Geformten, die ich bei Auguste Rodin erlebt habe. Wie der Wurm, der seinen Gang macht, im Dunkeln von Stelle zu Stelle, mit einem Wort des Modellé.
Sie sind ja damals Ende August 1902 nach Paris gegangen, um eine Monographie über den Bildhauer Auguste Rodin und vor allem über sein Werk zu schreiben. 1907 erschien dann eine Neuauflage, die auch einen zweiten Teil, nämlich ihre Vorträge aus dem Jahr 1905, enthielten. Können Sie sich noch an die erste Begegnung mit dem Künstler und seinem Werk erinnern? Und wurde Ihnen seine Idee des Modellés gleich offenbar?
Als ich das erste Mal nach Meudon kam, diese große, helle Halle mit all ihren weißen, blendenden Figuren.
Ein großer Eindruck?
Übergroß. Man sieht noch, ehe man eingetreten ist, dass alle diese 100 Leben ein Leben sind. Schwingungen einer Kraft und eines Willens.
Obwohl es ja oft nur Teile, nur Fragmente von Körpern waren.
Ja, nur Bruchstücke, eines neben dem anderen. Akte in der Größe meiner Hand und größer. Aber nur Stücke, kaum einer ganz. Oft nur ein Stück Arm, ein Stück Bein und das Stück Leib, das ganz nahe dazugehört, als wäre ein unsäglicher Sturm, eine Zerstörung ohnegleichen über dieses Werk gegangen. Und doch, je näher man zusieht, desto tiefer fühlt man, dass alles das weniger ganz wäre, wenn die einzelnen Körper ganz wären. Jeder dieser Brocken ist von einer so eminenten ergreifenden Einheit, so allein möglich, dass man vergisst, dass es nur Teile und oft Teile von verschiedenen Körpern sind, die da so leidenschaftlich aneinander hängen. Man fühlt plötzlich, dass es mehr Sache des Gelehrten ist, den Körper als Ganzes zu fassen und vielmehr des Künstlers, aus den Teilen neue Verbindungen zu schaffen.
Haben Sie da schon das Prinzip des Modellé verstanden?
Nein, erst ein paar Tage später. Ich ging mit Rodin in den Garten und wir setzten uns auf eine Bank, die wunderbar weit über Paris hinaus sah. Ein kleines Mädchen, es ist wohl Rodins Tochter, saß nicht weit von uns am Wege nieder und suchte nach merkwürdigen Steinen im Kies. Er sprach von der Kunst, von den Händlern mit Kunst, von seiner einsamen Stellung. Immer wieder kam er auf die Schönheit zurück, die überall ist für den, der sie recht versteht, auf die Dinge, auf das Leben dieser Dinge und immer, immer wieder auf die Arbeit. Seit die körperlichen, die wirklich schweren handwerklichen Arbeiten für etwas Niedrigeres gelten, sagte er, hat die Arbeit überhaupt aufgehört. Da auf den Schulen, was machen sie jahrelang? Sie komponieren. Dabei erfahren sie überhaupt nichts vom Wesen der Sachen.
Und dieses Wesen der Sachen ist das Modellé?
Es ist die Art der Flächen, etwa im Gegensatz zur Kontur, das, was die Konturen alle ausfüllt. Es ist das Gesetz und die Beziehung dieser Flächen. Für Rodin gab es immer nur Le Modelé. An allen Dingen, an allen Körpern, er löst es von ihnen los, macht es, nachdem er es von ihnen gelernt hat, zur selbstständigen Sache, das heißt zur Plastik, zum plastischen Kunstwerk. Darum ist ein Stück Arm und Bein und Leib für ihn ein Ganzes, eine Einheit, weil er nicht an Arm, Bein, Leib mehr denkt, sondern nur an ein Modellé, das sich schließt, das in gewissem Sinne fertig abgerundet ist. Ungemein aufklärend in diesem Sinne war das Folgende. Die Kleine brachte das Gehäuse einer kleinen Schnecke, das sie im Kies gefunden hatte. Er nahm es in die Hand, lächelte, bewunderte es, prüfte es und sagte plötzlich, voilà, le Modellé grec. Ich verstand es gleich. Diese kleine Schnecke erinnert an die größten Werke griechischer Kunst. Sie hat dieselbe Einfachheit, dieselbe Glätte, denselben inneren Glanz, dieselbe heitere und festliche Art der Oberfläche. Und darin sind die Dinge untrüglich. Sie enthalten am reinsten die Gesetze, sogar die Bruchstellen einer solchen Muschel werden wieder von derselben Art sein, werden wieder Modellé grec sein.
Aber bei Rodin ging es dann nicht um das reine Nachahmen eines Modellé, sondern um die Neuschaffung eines eigenen. Deswegen das Bild des Wurms, der sich seinen Weg durchs Dunkel bahnen muss?
Richtig, bei Rodin gab es weder Pose, noch Gruppe, noch Komposition. Es gab nur unzählbar viele lebendige Flächen.
Können Sie uns das an einem Beispiel genauer beschreiben? Vielleicht an einem Werk, das Sie besonders beeindruckt hat?
Zum Beispiel der Homme Honnête Cassé. Er wurde im Jahre 1864 vom Salon zurückgewiesen. Man begreift das sehr gut, denn man fühlt, dass in diesem Werk Rodins Art schon ganz ausgereift war. Mit der Rücksichtslosigkeit eines großen Bekenntnisses widersprach es den Anforderungen der akademischen Schönheit. Man fühlt aber auch, was Rodin anregte, diesen Kopf zu formen. Den Kopf eines alternden, hässlichen Mannes, dessen gebrochene Nase den gequälten Ausdruck des Gesichts noch verstärken half. Es war die Fülle von Leben, die in diesen Zügen versammelt war. Es war der Umstand, dass es auf diesem Gesicht gar keine symmetrischen Flächen gab, dass nichts sich wiederholte, dass keine Stelle leer geblieben war, stumm oder gleichgültig. Wenn man diese Maske in den Händen hält und dreht, ist man überrascht über den fortwährenden Wechsel der Profile, von denen keines zufällig ist, ratend oder unbestimmt. Man glaubt zu fühlen, wie einige von diesen Furchen früher kamen, andere später, wie zwischen dem und jenem Riss Jahre liegen, bange Jahre.
Hat Rodin dieses Gesicht nach einem Modell geformt oder verschiedenen? Ist es möglich, dass diese während der Sitzung noch Schmerzen hatten oder simulierten?
Als Rodin diese Maske schuf, hatte einen ruhig sitzenden Menschen vor sich und ein ruhiges Gesicht. Aber es war das Gesicht eines Lebendigen und als er es durchforschte, da zeigte sich, dass es voll von Bewegung war, voll von Unruhe und Wellenschlag. Es gab also keine Ruhe. Es gab nur Bewegung in der Natur und eine Kunst, die eine gewissenhafte und gläubige Auslegung des Lebens geben wollte, durfte nicht jene Ruhe, die es nirgends gab, zu ihrem Ideal machen.
Und diese Bewegung in der Natur, diese Unruhe und Lebendigkeit, das alles haben Sie dann versucht, in Ihre eigene Kunst umzusetzen?
Ich habe mir gedacht, irgendwie muss auch ich dazu kommen, Dinge zu machen. Nicht plastische, geschriebene Dinge. Wirklichkeiten, die aus dem Handwerk hervorgehen. Irgendwie muss auch ich das kleinste Grundelement, die Zelle meiner Kunst entdecken. Das greifbare, unstoffliche Darstellungsmittel für alles.
Und wie sind Sie da vorgegangen, es zu finden?
Ich habe mir Rodins Rat zu Herzen genommen. Il faut toujours travailler, toujours. Das sagte er mir einmal, als ich ihm von den bangen Abgründen sprach, die zwischen meinen guten Tagen aufgetan sind. Immer arbeiten, immer. Aber Veränderungen stellen sich nur langsam, nur über Jahre ein. Erst als ich 1907 zurückblickte, kam es mir so vor, als sehe ich manches ein bisschen besser und reifer und gerechter an. Und als wären die Jahre mit Dingen gekommen, die an mir gearbeitet haben. Wenngleich die unfertigen Stellen gar kein Ende nehmen an mir. Ja, es den Anschein hat, als würden sie mehr und mehr. Aber es ist ja begreiflich, dass sie sichtbarer werden, je mehr einzelne Punkte da und dort zu Modelé kommen.
Damals ist ihre Frau nach Ägypten gegangen, um dort ihre eigene Kunst des Bildhauens weiter zu vertiefen. Wie sehr waren sie im Austausch über dieses ja sehr fremde Land und das Kunstschaffen?
Sehr eng. Clara war zunächst überwältigt von den vielen fremden Eindrücken, glaubte sie nicht ganz fassen zu können. Da riet ich ihr, denk nicht an Briefe, die berichten und sich verständlich machen müssen. Nimm mit raschen Fangbewegungen noch das und jenes herein. Rasch Vorübergehendes, Einblicke, kurze aufblitzende Aufschlüsse, die eine Sekunde in dir andauern. Alles das Unwichtige, das oft bedeutsam wird durch eine vorübergehende Intensität unseres Sehens oder weil es an einer Stelle vor sich geht, wo es vollkommen wird in all seiner Nebensächlichkeit und von tiefer Deutsamkeit für irgendeine persönliche Einsicht, die im selben Augenblick in uns auftreten, mit jenem Bild sinnvoll zusammenfällt.
Das bedeutet, das Sehen, also das Anschauen allein, reicht noch nicht. Es muss mit etwas zusammenfallen, das im Inneren vor sich geht, während man schaut.
Das Anschauen ist eine so wunderbare Sache, von der wir noch so wenig wissen. Wir sind mit ihm ganz nach außen gekehrt. Aber gerade wenn wir es am meisten sind, scheinen in uns Dinge vorzugehen, die auf das Unbeobachtetsein sehnsüchtig gewartet haben. Und während sie sich intakt und seltsam anonym in uns vollziehen, ohne uns, wächst in dem Gegenstand draußen ihre Bedeutung heran.
Sie schrieben die neuen Gedichte, als sie im Sommer 1907 wieder einmal nach Paris zurückkehrten. Können Sie beschreiben, warum sich Paris als so fruchtbar für Ihre Arbeit erwiesen hat? Ist es ein besseres Sehen oder ein besseres Arbeiten oder beides?
Beides. Anderswo ist Sehen und Arbeiten verschieden. Du siehst und denkst später. Hier in Paris ist es fast dasselbe. Du bist wieder da. Das allein ist nicht verwunderlich, nicht merkwürdig, nicht auffallend. Es ist nicht einmal ein Fest, denn ein Fest schon wäre eine Unterbrechung. Das hier nimmt dich und geht weiter mit dir und geht mit dir zu allem und mitten durch alles durch, durch Geringes und Großes. Alles, was war, ordnet sich anders, tritt in Reihen.
Um noch einmal auf die blaue Hortensie zurückzukommen, wie ist Ihr Bezug zu dieser Blume? Haben Sie sie in einem Garten gesehen? Es scheint mir, Sie haben die Blume über einen längeren Zeitraum beobachtet, nicht nur an einem Tag.
Ich hatte in Paris eine eigene Hortensie, die bei einer guten Freundin überwintert hat und bei meiner Rückkehr 1907 schon wieder ganz hoch war, viele Knospendolden am Fuße ihrer obersten Blätter hatte. Aber für ein anderes Gedicht, die Gazelle, gab es tatsächlich eine Inspiration im Jardin des Plantes.
Wie verlief die Arbeit an den neuen Gedichten? Haben Sie sie vor Ort in Ihr Notizheft geschrieben und später noch einmal abgeschrieben? Wie entscheidet man, welches Gedicht an welche Stelle rückt?
Ich schrieb die Gedichte auf blauen Zetteln, die ich Clara schickte. Anschließend bat ich sie, das Gedichtmanuskript für den Verlag endgültig vorzubereiten. Dabei habe ich versucht, die Einordnungsbestimmungen, soweit es sich von Paris aus absehen ließ, in einem Beischreiben anzudeuten.
Und wann entstand der neuen Gedichte anderer Teil?
Ein paar Gedichte bereits wenige Wochen später. Anfang September sandte ich wieder ein paar blaue Zettel an Clara, obwohl klar war, dass sie diese frühestens in einem Jahr ergänzt und vermehrt zum Druck weitergeben wird.
Bevor Sie Paris im Herbst 1907 verließen, besuchten Sie noch einige Male den Salon d'Automne, in dem auch viele Bilder des 1906 verstorbenen Paul Cézanne ausgestellt waren. Wie erlebten Sie Ihren ersten Besuch dieses Salon?
Wenn ich Ausstellungen besuche, dann finde ich immer die Menschen, die herumgehen, so viel merkwürdiger als die Malereien. Das ist auch in diesem Salon d'Automne so, mit Ausnahme des Cézanne-Raums. Da ist alle Wirklichkeit auf einer Seite, bei diesem dichten, wattierten Blau, das er hat.
Ist die Farbe Blau eine, die Sie besonders berührt oder in anderen Gemälden besonders auffällt?
Nein, eigentlich nicht. Obwohl, Es war kurz nach meinem ersten Besuch im Salon. Da ging ich in den Louvre. Es kam mir recht merkwürdig vor. Ich habe mir die Venezianer angesehen. Sie sind von einer unbeschreiblich konsequenten Farbigkeit. Besonders Rosalba Carriera. Im Louvre sind drei Bildnisse von ihr. Eine junge Dame hält vor ihrem ausgeschnittenen Spitzenkleid einen kleinen Kapuzineraffen. Mit seiner kleinen, perfiden, schwarzen Hand greift er nach der ihren und zieht an einem ihrer schlanken Finger die zarte, zerstreute Hand ins Bild hinein. Das ist voll einer Zeit, dass es für alle gilt. Ein blauer Umhang kommt ferner noch in dem Bild vor. Und bei dem Blau fiel mir auf, dass es jenes bestimmte Blau des 18. Jahrhunderts ist. Es ließe sich denken, dass jemand eine Monographie des Blaus schriebe, von dem dichten, wachsigen Blau der pompeianischen Wandbilder bis zu Chardin und weiter zu Cézanne. Denn Cézanne, sehr eigenes Blau, hat diese Abstammung, kommt von dem Blau des 18. Jahrhunderts her, das Chardin seiner Prätension entkleidet hat und das nun bei Cézanne keine Nebenbedeutung mehr mitbringt. Chardin ist da überhaupt der Vermittler gewesen. Schon seine Früchte denken nicht mehr an die Tafel, liegen auf dem Küchentisch herum und geben nichts darauf, schön gegessen zu sein. Bei Cézanne hört ihre Essbarkeit überhaupt auf. So sehr dinghaft wirklich werden sie, so einfach unvertilgbar in ihrer eigensinnigen Vorhandenheit.
Haben Sie sich noch weiter mit Cézannes Werk und Arbeitsweise beschäftigt?
Oh ja, mir ist das irgendwie nützlich, fühle ich. Aber man braucht lange, lange Zeit für alles. Wenn ich mich erinnere, wie befremdet und unsicher man die ersten Sachen sah, als sie mit dem neu gehörten Namen zusammen vor einem waren. Und dann lange nichts. Und plötzlich hat man die richtigen Augen.
Und die Arbeitsweise Cézannes?
Was die Arbeit Cézannes angeht, so behauptete er, er hätte bis zu seinem 40. Jahre als Bohemien gelebt. Da erst in der Bekanntschaft mit Pissarro wäre ihm der Geschmack an der Arbeit aufgegangen. Aber dann auch so sehr, dass er die späteren 30 Jahre seines Lebens nur noch gearbeitet hat. Ohne Freude eigentlich, wie es scheint, in fortwährender Wut, im Zwiespalt mit jeder einzelnen seiner Arbeiten, deren keine ihm das zu erreichen schien, was er für das Unentbehrlichste hielt. La Realisation nannte er es, und er fand es bei den Venezianern, die er früher im Louvre gesehen und wiedergesehen und unbedingt anerkannt hatte. Das Überzeugende, die Denkwerdung, die durch sein eigenes Erlebnis an dem Gegenstand bis ins Unzerstörbare hineingesteigerte Wirklichkeit, das war es, was ihm die Absicht seiner innersten Arbeit schien.
Man merkt Ihnen eine große Aufmerksamkeit auch für die verborgenen Details des Werkprozesses dieser Künstler an. Warum ist es für Sie als Schriftsteller so wichtig, Künstler der bildenden Kunst zu studieren und von ihnen zu lernen?
Es gibt ja auch das umgekehrte Phänomen. Rodin fühlte in Baudelaire einen, der ihm vorangegangen war. Einen, der sich nicht von den Gesichtern hatte beirren lassen und der nach Leibern suchte, in denen das Leben größer war, grausamer und ruheloser. Und es hat mich berührt zu lesen, dass Cézanne ein Gedicht, Baudelaires Charogne, noch in seinen letzten Jahren ganz auswendig wusste und es Wort für Wort hersagte, denn ich wage zu behaupten, dass ohne dieses Gedicht die ganze Entwicklung zum sachlichen Sagen nicht hätte anheben können. Erst musste es da sein, in seiner Unerbittlichkeit.
Das erinnert mich an eine Stelle in Ihren Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Bricke. Es wundert mich manchmal, wie bereit ich alles Erwartete aufgebe für das Wirkliche, selbst wenn es arg ist. Darf ich Sie abschließend fragen, was genau ist das Wirkliche für Sie?
Darf ich darauf mit ein paar Versen antworten?
Ja, gerne.
Ein einziges Gedicht, das mir gelingt, und meine Grenzen fallen wie im Winde. Es gibt kein Ding, darin ich mich nicht finde. Nicht meine Stimme singt allein, es klingt.
Vielen Dank, Rainer Maria Rilke, für dieses schöne Gespräch und die vielen inspirierenden Einblicke in die Kunst der Jahrhundertwende.